Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Eine deutsche Zeitung hat den neuen Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai gefeiert unter der Überschrift Höllenspaß. Und eine Schweizer Zeitung hat das Gleiche gemacht unter dem Titel Trauer, Wahn und Zärtlichkeit. Und es ist interessant, dass beim Reden über das Besondere an Krasznahorkais Werk oft ganz Verschiedenes zusammenkommt. Rechtsextremismus und Musik zum Beispiel oder Apokalypse und Schönheit. Gleich spreche ich mit dem Schriftsteller Ingo Schulze darüber, warum er Laszlo Krasznahorkai so bewundert. Das Werk von Laszlo Krasznahorkai, das ist ein düsteres und ein leidenschaftliches Werk. Das hat gestern die ungarische Schriftstellerin Noémie Kish über den neuen Literaturnobelpreisträger gesagt, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ich kann jetzt mit einem prominenten deutschen Schriftsteller reden über Laszlo Krasznahorkai, nämlich mit Ingo Schulze. Guten Morgen, Herr Schulze, grüße Sie.
Guten Morgen.
Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie gestern von der Auszeichnung für den ungarischen Schriftsteller gehört haben?
Da hat es mal wieder einen, den Richtigen getroffen. Also ich meine, die ungarische Literatur ist so stark und auch gerade in Deutschland so präsent. Also wenn man dann hört, der ist der ungarische Schriftsteller, dann denkt man vielleicht auch Peter Nadasch, der hätte den genauso verdient. Aber Laszlo Krasznahorkai ist eigentlich schon lange einer, der so dann hier gelesen wird und der mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist. Insbesondere dann mit diesem Herrsch 7, 70, 69, jetzt habe ich die Zahl auswendig genannt.
Das ist sehr löblich. Wie und wo haben Sie ihn denn kennengelernt überhaupt, Laszlo Krasznahorkai?
Wir kennen uns persönlich wenig, aber er war halt doch immer gegenwärtig. Er stand, weil er lange nicht Deutsch sprach, stand er immer so ein bisschen im Schatten von Esterhazy, von Nadasch, von Kertész und Konrad, aber er war eigentlich immer sehr präsent und spätestens mit dem Buch, das da in Kyoto spielt, habe ich ihn dann wahrgenommen mit dem langen Titel. Und er ist einfach auch mit jedem Buch, finde ich, doch sehr, sehr anders. Wenn man ihn so mit dem ersten Buch, mit diesem Satanstango, ja, da kommt immer dieses Düstere und so. Aber wenn man genau liest, ist das einfach eine sehr präzise Beschreibung von fürchterlichen Umständen. Ja. Mhm. Auch die sich in der Landschaft wiederfinden. Aber es geht einen doch immer was an, weil es andere auch immer gibt.
Das andere, was ist dann das andere?
Das andere ist, ich sag mal, eine Innigkeit oder eine Liebe. Wenn man jetzt nur irgendwas Düsteres zeigen würde, da würde man sagen, ja gut, und? Aber es geht ja immer, dass es da Gegenkräfte gibt, dass da etwas ist, was sich zu behaupten versucht und womit man als Leser auch irgendwo dahin geht und da mit diesen anderen versucht, durch diese Düsternis zu gehen. Aber die Bücher später sind meiner Ansicht nach gar nicht so düster.
Und Sie haben einen Roman schon angesprochen, bei dem ich weiß, dass Sie den besonders schätzen im Werk von Laszlo Krasznahorkai. Sein Roman Herrsch 07769. Der spielt ja in Thüringen. Kennen Sie auch ein bisschen diese Gegend, weil Sie da mal studiert haben? Wie erzählt denn Krasznahorkai jetzt von dieser deutschen Provinz? Was finden Sie daran besonders?
Na, er muss sehr genau recherchiert haben und hat sich die Stadt Kala genommen, die bei ihm Kana heißt. Also er überhöht das. Also er recherchiert und macht, aber aus dem, was er vorfindet, macht er so eine Stufe drüber, fast was Mythologisches. Da gibt es auch die Fernstraße 88. Da dachte ich jetzt, das ist auf jeden Fall eine Erfindung durch dieses 88. Nee, die gibt es da tatsächlich. Und er hat dann eine Distanz dazu und ein Wissen. Und das erlaubt ihm einen erzählerischen Zugriff, der wirklich oft atemberaubend ist. Also diese Figuren, die er da durch Thüringen laufen lässt, die sind so, wie ich glaube, sie keiner von uns Deutschen so beschreiben würde oder hinbekommen würde, sehr, sehr überraschend.
Können Sie das noch genauer sagen, was diese Figuren so überraschend macht?
Ja, das ist eben ein wirklich sehr unangenehmer Nazi-Anführer. Das dortige Freizeitorchester zwingt jetzt nicht mehr Beatles-Medleys oder solche Dinge zu spielen, sondern endlich Johann Sebastian Bach. Also er ist ein großer Bach-Fan, dieser Neonazi, und kümmert sich eben auch um diese Hauptfigur, der was Gutes tun will, aber natürlich gleichzeitig auch instrumentalisieren. Und wie dann dieser herrscht, der sich, dieser junge Mann, der diese man kann sagen, dieses Waisenkind, wie der sich Sorgen um den Weltuntergang macht, und deshalb Angela Merkel schreibt. Aber dann zu einer Figur wird, die ja wie so ein, ja schon fast wie so im Western, zu so einem Rächer, und Wölfe spielen eine große Rolle. Also man könnte sagen, es sind ganz viele Klischees, die nie zu Klischees werden, wo man merkt, das ist Alltag, und es hat aber trotzdem noch so eine ganz andere Dimension, die einen verstört. Und ich war gerade von diesem Buch sehr, sehr betroffen, aber auch unglaublich beglückt. Also wenn was schön ist, dann freut man sich ja, dass es das in der Welt gibt.
Das finde ich auch besonders interessant, wie in seinem Werk Schönheit und Schrecken offenbar zusammenkommen. Und wir können mal hineinhören, was Laszlo Krasznahorkai selbst zur Sprache in diesem Roman, in diesem Herrscht-Roman sagt. Alles immer vor dem Hintergrund. Ich habe auch in einer anderen Würdigung gehört, das sei der beste Roman über Rechtsextremismus unserer Zeit. Aber dann ist es eben ein sehr komplex offenbar gestalteter Roman, oder jedenfalls ein Roman, der über 400 Seiten geht und keinen einzigen Punkt hat. Also wenn man so will, in einem einzigen Satz durchgeht, streng genommen. Lassen Sie uns mal kurz hören, was Laszlo Krasznahorkai dazu selbst sagt.
Eigentlich, wenn ich schreibe, also wenn ich eigentlich höre diese Geschichte, habe ich eigentlich keine Zeit, einen Punkt zu benutzen. Wissen Sie, keine Zeit, weil wenn wir daran denken, dass wenn wir etwas sehr Wichtiges sagen wollen, können wir nicht ganz mit kaltem Kopf hübsche Sätze benutzen und verteilen über der Welt, über das ich liebe dich oder warum liebst du mich nicht und so weiter. Also wenn wir in einer sogenannten normale Ekstase sind, brauchen wir absolut keinen Punkt mehr.
Das sagt Laszlo Krasznahorkai selbst zu seinem Roman Herrsch 07769, zu dem eigentümlichen, über 400 Seiten reichenden Satz. Und dieses drängende, ekstatische, was er da beschrieben hat, Herr Schulze, haben Sie das beim Lesen dann auch so wahrgenommen?
Ja, das ist ziemlich gemein. Man kann da kaum aussteigen. Also man findet, man guckt irgendwie, man kommt jetzt hier mal ein Absatz oder gar ein Kapitelende. Das ist nicht so. Und man muss sich tatsächlich aus diesem Text rausreißen, sonst muss man halt alles lesen. Aber man liest eben auch gern weiter. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine formale Sache, sondern es ist tatsächlich in dem Erzählfluss auch begründet. Und dabei hat man gar nicht den Eindruck, dass es ausschließlich ein Monolog ist, sondern eben auch sehr viel Gespräch, sehr viele Begegnungen sind. Also man wird durch so eine Kleinstadt geführt, auch durch einen Betrieb und ein Hochhaus. Und es ist irgendwie, man hat sofort eine Vorstellung, aber man ist dann in dieser Kleinstadt, in diesem Erzählfluss gefangen.
Also ich habe verstanden, wir sollten Herrscht 07769 des neuen Literaturnobelpreisträgers unbedingt lesen. Vielen Dank an Ingo Schulze, danke Ihnen.
Vielen Dank auch.
Wie sich Menschen behaupten unter äußerst schwierigen Bedingungen, wie sie sich ein selbstbestimmtes Leben organisieren und das mit Witz und mit Mut und Frechheit und Lebenslust, davon erzählt ein neues Buch. Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung heißt das. Der Autor, Historiker, Schriftsteller Carsten Krampitz hat das geschrieben und er ist jetzt hier im Studio. Grüße Sie, Herr Krampitz, seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie erzählen da von einer Kommune in der DDR in diesem Roman. Ganz kurz der Rahmen. 4 behinderte Menschen haben diese Kommune gegründet in einem Dorf in Thüringen. Hartrode heißt das, Ende der 70er Jahre in einem heruntergekommenen Pfarrhaus. Können Sie uns mal kurz skizzieren, was diese 4 mit ihren Begleitern sich für ein Leben aufbauen da an diesem Ort?
Na, das fing an in Arnstadt, in diesem Diakonieheim, dass da drei Schwerstbehinderte, die sich überhaupt nicht mehr bewegen konnten, und ein Spastiker, die sind alle die so 18 Jahre alt geworden, und die Ärzte hatten ihnen gesagt, also zumindest bei den mit Muskelschwund, ihr habt hier noch eine längere Kindheit, ihr werdet allenfalls 18 Jahre alt, 20, wenn ihr Glück habt. Und diese Menschen haben gesagt, na okay, wir brechen aus. Mhm. Ja, wir wollen ein Happy End. Also wenn wir unsere Rente zusammenlegen und das Pflegegeld, dann reicht das, dass wir vielleicht zwei Latscher, wie man die Nichtbehinderten genannt hat, dass wir zwei Latscher mit durchfüttern können, die uns dann helfen. Die uns dann, weiß ich, den Hintern abwischen. Und so. Und das war so die Idee. Jetzt müsste man nur noch ein Haus bekommen.
Um mal kurz einzuhaken, das war ja für die DDR quasi eine revolutionäre Idee, weil so selbstverwaltete Kommunen, in denen behinderte oder auch nicht behinderte Menschen leben, in dieser Form sich selbst finanzieren, das gab es ja so sonst nicht, oder?
Na, es sollen auch andere Kommunen gegeben haben, aber ja, das war dann alles ab 78 war das möglich. Mhm. Also im Raum der Kirche nur. Mhm. Mhm. Also die Kirche hat denen ja dann ein altes Pfarrhaus gegeben in Hartroda. Aber das ist ab 78 nach diesem Staat-Kirche-Treffen, wo Bischof Schöner bei Honecker war und den sozialistischen Staat anerkannt hatte, im Gegenzug hat Honecker gesagt, wir werden die Autonomie der Kirche nicht antasten. Und von da an konnte im kirchlichen Raum so eine Gegenwelt entstehen.
Und Sie steigen jetzt in den Roman ein mit einer riesigen Partyszene eigentlich. Ja. Da ist ein Konzert in der Kirche, die es auch gibt in Hartroda, die sonst nicht mehr genutzt wurde. Es gibt auch eine Art Predigt dabei, aber es wird vor allem da wild gefeiert. Also Sie steigen mit so einem Bild ein, einer Feier des Lebens, absichtsvoll nehme ich an, um zu zeigen, dass die vier sich auch so ein Leben organisiert haben. Ja?
Ja, ja, also ein Leben in Selbstbestimmung. Also ich erzähle vom richtigen Leben im Falschen, also wo man ja denkt, das gab es in der DDR nicht, aber das hat es gegeben und es hat sogar ein richtiges Leben im falschen Körper gegeben. Ja, und davon erzähle ich. Also der Roman fängt mit einer Hochzeit an. Mit einer Hochzeit, wo mein Held, der Theologie studiert hatte, sogar im Abendstudium, der im Rollstuhl sitzt, Grunz, leider eben nicht der Pfarrer sein kann. Also es ist eigentlich eine...
Das hat ihm die Kirche wiederum verweigert.
Das hat die Kirche verweigert, ja. Mhm. Also es war dann eine staatliche Hochzeit, die dann nur in der Kirche gefeiert wurde. Ja.
Jetzt ist
aber er war eben Hilfsprediger, das ging ja. Also in der evangelischen Kirche, Luther spricht ja vom Priestertum aller Gläubigen, da kann ja eigentlich jeder predigen, aber wenn der da noch eine Predigerausbildung hat, dann umso mehr. Und das war ganz wichtig, dass in jeder Veranstaltung in der Kirche zu DDR-Zeiten, die musste nicht angemeldet werden, wenn dort auch nur einer halbwegs kompetenten Gebet aufsagen konnte.
Mhm. Ja. Dann war es auch in der Form
ein Freiraum. Dann war es eine kirchliche Veranstaltung,
genau, ja.
Und die war frei.
Jetzt hat es in Hartroda, in einem Ort, der so heißt, tatsächlich solch eine Kommune gegeben, habe ich auch durch Ihr Buch und durchs Rundherum lesen gelernt. Sie haben aber einen Roman geschrieben. Das ist jetzt keine Dokumentation der tatsächlichen Kommune Hartroda, sondern ein Roman. Wie unterscheidet sich jetzt Ihr Roman sozusagen von dem, was damals faktisch dort passiert ist? Grundsätzlich.
Na, also Literatur braucht ja den unfertigen Stoff. Also ich kann mir als Schriftsteller kann ich mir nicht alles ausdenken. Da muss was da sein, daraus mache ich was. Ja. Und diese Geschichte lebt auch davon, dass es noch zwei andere Geschichten gibt. Es gibt eben noch die Geschichte von Mozek, diesem einem ehemaligen Grenzer, der da schwer an seiner Schuld arbeitet, zu tragen hat und dort eben mithilft. Und dann gibt's im dritten Erzählstrang eine Band, eine Bluesband. Also sehr angelehnt an Freigang. Mischpoke. Also der Roadie von Mischpoke, der hat Berlin-Verbot. Und der wohnt auch in Hartroda. Und so hat die Band dort ihren zweiten Stützpunkt.
Ja. Freigang war in der DDR eine sehr bekannte, angesagte Band.
Underground-Band, ja.
Genau, in ihrem Roman heißt die Band dann anders, nämlich Mischpoke. Warum hat das für Sie zusammengehört, diese beiden Geschichten, die Kommune in Hartroda und diese Band?
Na, ich weiß, dass da das Hardroda war dann wirklich so ein magischer Anziehungspunkt für alle Aussteiger, für Hippies, für Punks. Alle sagen, die waren da. Und was da für Partys gefeiert wurden. Ja, das ist also irgendwelche Friedenswerkstätten am Anfang, aber auch Dinge. Und das braucht dann, so eine Geschichte braucht natürlich auch einen Soundtrack. Und die braucht eben auch den Blues. Also in letzter Zeit ist ja ganz viel Literatur zu Punk in der DDR entstanden, sodass man denkt, das war eine Massenbewegung. Und ja, eigentlich war das der Blues.
Ja, ja.
Da waren viele. Mit Parker, Hirschbeutel, ja, und Levis Jeans, also diese Zeichen, Nickelbrille und dann eben der richtige Blues, die richtige Musik, die dann doch aber härter wird im Verlauf der Zeit. Also rockiger in Richtung Punk, ja.
Das ist der Soundtrack Ihres Romans, der Blues mit dieser Band, Mischpoke in Ihrem Roman. Und Sie haben schon den Grenzer angesprochen, Motzek wird er genannt in Ihrem Buch, der eben an einer Schuld zu tragen hat. Was mögen Sie uns dazu sagen, was er da mit sich herumträgt bei seinem Leben in Hardroda? Er ist der Pfleger von Grunz, der Hauptfigur eigentlich und ein sehr verlässlicher Mensch dort in diesem Zusammenhang. Was trägt er mit sich herum?
Er hat an der Grenze einen Menschen erschossen. Also, das, und die Geschichte wird da eben erzählt.
Und Sie haben das Warum mit eingefügt in diesen Roman? Das gehört ja zur realen Hardroder Kommune nicht dazu, ne?
Das nicht, nein. Also ich wollte das, was bei viele Historiker, wenn die von der DDR berichten, wird die DDR immer nur auf Repression, auf Unterdrückung, auf Stasi reduziert. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders geworden. Und ich wollte beides. Ich wollte vom Leben erzählen, aber eben auch davon. Ja, und ich hatte in meiner, als ich an meiner Dissertation zur Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz, dieser Pfarrer, der sich 1976 verbrannt hat, gearbeitet habe, da habe ich einen Fall entdeckt, dass im selben Sommer an der Grenze in Thüringen ein italienischer LKW-Fahrer erschossen worden ist, der sogar Mitglied der Kommunistischen Partei war. Und da dachte ich, also die Stasi, die hatte ja immer so eine Presseschau für ihre Leute. Und da war das in einem Monat drin, also im gleichen Monat wie Brüsewitz, wie so die Westmedien, auch der RIAS hier reagiert haben. Da gibt es dann richtig abgeschriebene Sendung. Und da wollte ich dann, dachte ich, was ist denn da passiert, dass die jetzt schon auf ihre eigenen Leute schießen? Ja, und mich hat eben auch interessiert, wie lebt man damit, wenn man wehrlosen Menschen in den Rücken. Ja, das wollte ich, es beruht ja alles schon irgendwie auf Wahrnehmbegebenheiten. Also in der Wirklichkeit hat dieser Mensch, der hat ja nach der Wende, hat er um Strafe gebettelt, also Feuerricht, und hat sie nicht gekriegt.
Diese Kommune, das Leben zusammen, das wird natürlich ganz anders dann 1989. Davon erzählen Sie auch in Ihrem Roman. 1980, 90, also vieles anders wird für die Kommune auch vieles anders. Sie fliegt quasi auseinander, weil für die Menschen, die sich da gefunden haben, also für viele von ihnen sich auch ganz neue Lebensmöglichkeiten dann ergeben, aber eben auch die finanzielle Grundlage des Lebens dieser Kommune, die ganz eigen ist, sie bricht dann weg. Und was auch ein tiefer Einschnitt ist, als die Stasi-Akten zugänglich werden. Was heißt das für so einen Menschen wie dieser Grunz, dieser Mensch, der in seinem Rollstuhl saß, der aber sich trotzdem so ein ganz eigenes, freies Leben aufgebaut hat, trotz extremer körperlicher Einschränkungen, der auch so ein intellektueller Kopf war und gestrahlt hat, so beschreiben Sie ihn. Was heißt das für ihn dann, seine Stasi-Akten zu lesen?
Ja, dass sein Leben dann doch nicht so selbstbestimmt war. Also auf einmal hat er die, wie so viele Menschen, die damals in die Akten geschaut haben, haben die Deutungshoheit für ihr Leben verloren. Also das ist ja in vielen Biografien, können wir das ja beobachten, dass aus einem eher selbstbestimmten Leben, bei vielen DDR-Oppositionellen war das der Fall, ist im Nachhinein durch die durch das Lesen der Stasi-Akten ist da eine Verfolgtenbiografie draus geworden. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Also die Stasi-Akten haben ja dann auch wirklich das Klima sehr Also vergiftet. Mhm. Das war eine sehr kalte Zeit damals in den 90er Jahren. Und davon erzähle ich. Also auch wie Menschen auch mit Blick auf die Stasi-Akten ihre eigene Biografie trotzdem verteidigen. Ja.
Wenn ich jetzt so an Ihr Buch zurückdenke, dann ist das ganz stark da, was Sie schreiben von diesem Bruch auch im Leben Ihrer Figuren, dann mit diesem Blick in die Stasi-Akten und dieser Einsicht, wie anders Ihr Leben auch doch war, als Sie gedacht hatten. Aber was bei mir eigentlich viel stärker bleibt, ist diese Anfangsszene, diese Hochzeit, diese Feier und dieser Ausbruch in ein selbstbestimmtes Leben, trotz alledem. Mir scheint auch so, dass das der Hauptimpuls war für Ihren Roman.
Ja, ich wollte das richtige Leben im Falschen erzählen. Ja.
Das sagt Carsten Krampitz. Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung heißt sein Buch. Das ist in der Edition Nautilus erschienen mit 200 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Unsere Straßenkritiken hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, die kommen sonst immer aus Orten im deutschsprachigen Raum. In dieser Woche ist das anders. In dieser Woche kommen sie aus Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Die Philippinen sind das Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr. Deshalb haben wir dort in Manila bei deutsch sprechenden Leserinnen nachgefragt, was lesen Sie denn gerade?
Straßenkritik.
Mein Name ist Christian und ich bin Deutschlerner hier im Goethe-Institut Manila. Das Buch mit dem Titel Warum gibt es alles und nicht, habe ich gelesen. In diesem Buch unternimmt der Autor Richard Precht mit seinem Sohn Oscar Spaziergänge durch verschiedene Orte in Berlin, zum Beispiel den Zoo oder das Naturkundemuseum. Während dieser Ausflüge beschreiben sie gründliche philosophische Fragen, darunter bin ich wirklich ich oder was ist Freiheit. Das Buch finde ich interessant und lesenswert. Als Kind hatte ich dieselbe Fragen über verschiedene Angelegenheiten. Die Neugier von Kindern ist etwas, das ich sehr bewundere. Die Kinder wollen die Welt mit offenen Augen und echtem Interesse entdecken.
Christian Cordero liest in Manila ein Buch von Richard David Precht. Warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie, so heißt das Buch. Da gibt es eine Ausgabe zum Beispiel im Goldmann Verlag für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Markus Heitz, das ist einer der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren. Allein in Deutschland hat er laut seinem Verlag mehr als 5 Millionen Bücher verkauft. Fantasy-Fans lieben vor allem Markus Heitz Buchreihe Die Zwerge. Und jetzt hat er einen Kinderroman veröffentlicht mit dem Titel Irida und die Stadt der Geheimnisse. Meine Kollegin Kim Kindermann hat diesen Roman gelesen, ist jetzt hier im Studio. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
In Fantasy-Romanen, da werden ja immer so ganz eigene Welten entworfen. Was für eine Welt ist das denn hier?
Ja, das ist erstmal eine ganz normale, so scheint es zumindest anfangs. Die Geschichte spielt in einer kleinen, beschaulichen Stadt, die heißt Hohenburg. Und hier lebt dann eben die titelgebende Iridira mit ihrer Familie. Und am Anfang ist das so, man taucht so ein in ihre Familie, da wird gekocht, da streiten sich Mutter und Tochter, also nichts Ungewöhnliches. Abgesehen von einem Hasen, der da dauernd rumhoppelt. Und da heißt es dann auch schon ziemlich früh in einer schon etwas gruseligen Situation, sagt dann einer der Protagonisten, da schräg neben uns, schwarz-braun mit rotem Halsband, er beobachtet mich. Und jetzt ist man schon dran und denkt so, wie, wer beobachtet da? Der Hase, der in Wirklichkeit ein Kaninchen ist, Noba heißt und der in der Stadt in Hohenburg auch total munter rumhoppelt, in jedem Haus willkommen ist. Und tatsächlich sagt aber schon Iridas Mutter, die sagt so, ein bisschen seltsam ist das Tier. Und der Onkel, der sagt dann irgendwann, das ist ein Spion, er gehört zu denen. Wer aber die sind, verrät er nicht. Und da sind wir schon mittendrin in dieser Welt des Abenteuers. Einer, in der nicht so ist, wie es scheint. Und ich muss sagen, schon ab Seite 2 war ich völlig gebannt und wollte wissen, wie es weitergeht. Markus Heitz, der ist wirklich ein begabter Erzähler. Seine Figuren sind sehr anschaulich, stark, eigen. Da ist kein Wort zu viel, keine weitschweifige Erklärung, nichts, alles auf den Punkt. Also süchtig machender Lesestoff.
Und im Zentrum steht jedenfalls laut Titel diese Irida. Was ist das für ein Mensch? Wie alt? Was für Eigenschaften?
Ja, das ist eigentlich eine 14-Jährige. Aha. Und die hadert ganz schön mit sich selbst. Sie fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Das liegt zum einen daran, dass sie hat lange schwarze Haare, graue Augen. Und sie sieht ganz anders aus als der Rest ihrer Familie. Die sind nämlich alle blond, die sind auch ziemlich erfolgreich. Irida empfindet sich überhaupt nicht als erfolgreich. Sie ist so in der Schule ganz normal. Sie ist auch nicht so besonders beliebt. Sie humpelt und sie stottert auch leicht. Warum das so ist, weiß keiner. Und dazu kommt dann aber, dass sie ganz übertrieben stark ist. Also sie kann alles hochheben. Sie könnte hier den Tisch, an dem wir stehen, hochheben.
Wie Pippi Langstrumpf.
Wie Pippi Langstrumpf, genau. Also sie hat so Brüche in sich und das macht dieses Mädchen so interessant. Also zum einen fragt man halt, oh, was ist denn mit der los? Und zum anderen ist das ja so etwas, diese Zeit der Teenager. Ich bin nicht, ich weiß nicht, fühle mich nicht wohl in mir selbst. Und das vereinigt sich so. Und da schwingt eben so schon sehr früh mit auch ihre Kraft. Und was auch auffallend ist, sie sucht immer die Natur. Nur dort fühlt sie sich wirklich so mit sich im Reinen. Dazu kommen ihre Freunde, 4 Stück an der Zahl. Die nennen sich die Furchtlosen. Alle sind so ein bisschen anders. Sie passen nicht in diese Kleinstadt, ecken ein bisschen an. Und das ist ein gutes Team. Und ich finde, das trifft dann auch wieder die Zielgruppe, für die das Buch ja geschrieben ist, extrem gut. Also es geht um die eigenen Befindlichkeiten. Und das trifft jetzt auf Abenteuer, auf Magie, auf Geheimnis.
Genau, Geheimnis. Wenn schon das Buch heißt, die Stadt der Geheimnisse, da müssen ja mal ein paar Geheimnisse gelüftet werden irgendwann. Ja. Ist das dann so eine Art Detektivgeschichte?
Ja, also so eine Fantasy-Detektivgeschichte, wenn man es jetzt zusammenpacken will. Mhm. Es gibt natürlich ganz schnell dann blutige Vorfälle in der Nähe von einem römischen Freilichtmuseum. Da verschwinden Grabräuber spurlos. Da wird ein Stück von einem sagenumworbenen Goldschlüssel gefunden. Und da nehmen dann jetzt Irida und ihre Freunde neugierig die Ermittlungen auf und sie lernen dann eben schnell, in der Stadt ist nichts, wie es ist. Hier führen sogar unheimliche Wesen nichts Gutes im Schilde. Die besetzen die Stadt. Da gibt es so einen Club, der heißt der Club der Tierlautimitation und historischer Seifensiederei. Also schon auch ein bisschen lustig, was er sich da so ausdenkt, der Autor. Und was sind das jetzt für welche? Dann kommt da eine Parapsychologin dazu. Und immer mehr, immer je tiefer man liest, je länger man liest, kommt immer mehr, dann kommen auf einmal Elfenwesen dazu, dann gibt es eine sagenumworbene weiße Dame. Und das ganz Besondere ist auch, neben diesen Ereignissen fließen von Anfang an so Aufzeichnungen eines gewisses Storeik rein. Und der macht dann so Geschichten über, macht so kurze Notizen über Springwurzel, die magisch ist. Er schreibt über Hellseherinnen, deren Vorhersagen zutreffen, und über Werwölfe. Also man fragt sich schnell, wer ist das? Was hat er in der Geschichte zu tun? Wo leben die Elfen? Warum sehen die Menschen die Elfen nicht? Und. Also da wird viel angeschubst.
Das waren jetzt eine Menge Elemente, die du aufgezählt hast. Aber unübersichtlich wird's nicht.
Nein, verrückterweise. Tatsächlich dachte ich dann auch irgendwann, wie jetzt noch das und jetzt noch das. Aber das fließt wirklich toll ineinander. Jede Figur ist wichtig. Die tauchen auch immer wieder auf. Also er vergisst keine Figur, der Markus Heitz. Und das ist das Tolle. Man saugt das ein. Denn plötzlich fragt man sich die ganze Zeit, wem kann man denn jetzt noch trauen? Wer ist denn hier echt und wer ist nicht echt? Und dazwischen eben Irida, die sich ja auch so fremd fühlt und dann wieder zugehörig. Und diese eigene Suche nach Identität, die verschmilzt hier total kongenial mit den Geheimnissen der Stadt. Also ich finde, das ist ziemlich überzeugend, ziemlich spannend und mich beeindruckt, dass wirklich mit welcher Leichtigkeit er das geschrieben hat. Also so vom Tisch weg, so wirklich so zack.
Und würdest du jetzt sagen, dass das ein typisches Fantasy-Buch für ein junges Publikum ist oder hat es dann doch nochmal was Eigenes in dem Genre?
Ja und nein. Also natürlich gibt es diese Fantasy-Reihen für junge Leserinnen und Leserinnen en masse, Percy Jackson, Zack Jackson, Woodwalkers, Alias, Aquaris. Die sind ja alle mega erfolgreich und ich finde, da passt jetzt das Buch perfekt rein. Aber er hat trotzdem doch eine eigene Welt entworfen. Also dieses, dass er es ansiedelt in dieser Stadt, in der dann alles nicht mehr so ist, wie es ist, das ist schon ziemlich heimelig und schaurig zugleich. Und das ist eine Welt, in der sich die 4 jungen Menschen, und das ist ja auch wichtig für ein Jugendbuch oder Kinderbuch, ich finde, das meandert hier tatsächlich so ein bisschen, wer das lesen kann, weil die können sich nur behaupten, weil sie füreinander einstehen. Und ich finde, das ist nochmal so ein Beleg dafür, dass der Autor ziemlich gut seine Leserschaft im Blick hat. Also jede Figur nimmt er ernst, ohne aber immer zu ernsthaft zu sein. Also es ist jetzt auch nicht, diese Identitätssuche ist jetzt nicht so, oh, es wird jetzt langsam schwer und die arme Irita, wer ist sie denn eigentlich? Nein, sogar die Andersartigkeit, und das ist ja immer das Tolle, die wird zur Stärke. Und ich finde, auch wenn das Erzählmuster des starken Mädchens auch nicht das allerneueste ist, auch das findet man in den Kinder- und Jugendbüchern zahlreich, ist das doch ein ganz toller Auftakt zu einer Reihe. Und ich kann nur sagen, als das vor Ende war, das endet, das muss ich jetzt leider verraten, mit einem unerträglichen Cliffhanger, dieses Buch. Und ich bin so froh, dass es den Teil 2 bald gibt. Also mich hat es überzeugt.
Irida und die Stadt der Geheimnisse, der Start einer Reihe von Markus Heitz, im Oettinger Verlag erschienen, mit 370 Seiten, 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Kim Kindermann. Auf unserer Krimi-Bestenliste jetzt im Oktober, da steht auch ein Roman von Jake Lamar, Viper's Dream heißt der Roman. Jake Lamar, der schreibt in seinen Krimis als schwarzer Autor über die schwarze Geschichte und die schwarze Kultur der USA. Und das macht er auch hier in Viper's Dream. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje, der stellt Ihnen das Buch vor.
Neue Krimis.
Also Viper's Dream von Jake Lamar, das ist ein Roman, der sich aus mehreren Themenkomplexen zusammensetzt. Da ist einmal die Geschichte von Clyde Morden aus Meacham, Alabama, der im Jahr 1936, das war also während der großen Depression, wie so viele schwarze Menschen aus dem Süden beschließt, nach New York City zu gehen und dort in Harlem sein Glück zu machen. Irgendjemand hat ihm dort unten eingeredet, er sei ein begnadeter Trompeter, aber als er in Harlem ankommt, sieht er, nee, das ist er nun tatsächlich nicht. Aber er ist ein begnadeter Verkäufer von Marihuana. Und so wird er erst als Gehilfe eines jüdischen Gangsters zum Top-Dealer, zu Viper, der in der Musikerszene von Harlem reichlich Kundschaft hat. Ohne Viper geht gar nichts mehr und Leichen, sagt man, pflastern seinen Weg, auch wenn er selbst nur 3 Morde persönlich begeht. Aufstieg und Fall von Viper ist der rote Faden des Romans, der sich bis ins Jahr 1961 zieht. Die zweite Ebene des Romans ist eine Art Kultur- und Gewaltgeschichte durch die Jahrzehnte von Harlem. Und das ist natürlich auch eine Geschichte der Drogen, von Rassismus, Klassismus, von Polizeikorruption. Wir folgen dem anhand des Themas Rauschmittel, nämlich von dem eher harmlosen Gebrauch von Marihuana bis zum Aufkommen von Heroin, was sich ja sehr konkret an vielen Musikerbiografien dieser Zeit ablesen lässt. Die Heroinkarrieren von Musikern wie Miles Davis oder Thelonious Monk bilden ständiges Thema des Romans. Und mit dem Aufkommen von Heroin verändern sich auch die Strukturen des organisierten Verbrechens und damit auch das Erscheinungsbild Harlems. Tatsächlich benutzt Jake Lamar Elemente des klassischen Gangsterromans, kombiniert mit Elementen eines im doppelten Sinn Roman Noir. Das sorgt für Spannung, Action und für eine Erkundung von psychosozialen und stadthistorischen Aspekten von schwarzer Kultur. Das ist formal sehr elegant gemacht, hat allerdings den avantgardistischen Furor zum Beispiel eines Chester Himes nicht. Dafür aber hat es das Surplus vieler Cameo-Auftritte. Und die machen das Buch natürlich besonders für Jazzfreunde interessant.
Der Kriminalroman Viper's Dream von Jake Lamar, der wurde übersetzt aus dem Englischen von Robert Brack. In der Edition Nautilus ist das Buch erschienen und der Roman steht neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im Oktober. Die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.